Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Will mir einfach nicht in den Kopf, wie das gehen kann. Wir haben ja schon genug mit einem Leben zu tun. Arbeit, Familie, Freunde, Ehrenamt, so viele Dinge, mit denen man sich beschäftigt, die man in der Birne haben muss. So viele Menschen, mit denen wir zu tun haben. Das alles mal zwei? Ich wüsste echt nicht, wie das gehen sollte. Wir lernen heute Menschen kennen, die zwei Leben haben in der 100. Doppelgänger. Das gefälschte Ich heißt die Sendung. Wolfgang Schiller ist hier, Redakteur der 100. Das ist ja tatsächlich eine unfassbare intellektuelle und logistische Leistung, so ein Doppelleben, oder?
Ja, wenn man tatsächlich ein doppeltes Leben führt, ne? Also wenn Männer oder Frauen gleichzeitig zwei Familien haben.
Gibt es ja.
Die nichts voneinander wissen. Oder wie in der Geschichte, die wir heute erzählen, ein Journalist undercover recherchiert. Oft ist aber damit verbunden, so ein Doppelleben, dass man die Erstidentität versucht, komplett auszulöschen.
Genau, und das hat oft mit Angst zu tun, jedenfalls auch in den Geschichten, die wir heute hören. Ne? Weil in diesem alten Leben was passiert ist, was in dem neuen niemand wissen darf. Oder weil einen die Vergangenheit vielleicht einholen könnte.
Genau, wenn man verfolgt wird. Das erfahren wir heute auch in zwei Geschichten.
Drei Geschichten gibt es heute in der 100. Den Anfang macht, naja, man kann sagen, eine Geschichte mit Hollywood-Potenzial, Wolfgang. Ne?
Genau, wir lernen den Doppelgänger von Saddam Husseins Sohn Uday kennen. Oder auch nicht. Wir lernen auf jeden Fall den Mann kennen, der behauptet, der Doppelgänger von Saddams Sohn gewesen zu sein.
Und dann hören wir noch von dem Mann, der sich Thomas Kuban nennt. Er hat jahrelang verdeckt in der Neonazi-Szene recherchiert, hat sich dafür mehrere Neonazi-Identitäten zugelegt und lebt noch immer mit der Angst, irgendwann identifiziert zu werden.
Und wir erfahren die Geschichte von zwei Geflüchteten aus der Ukraine, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg jeweils eine neue Identität zulegen und dann in den 50er Jahren in die Fänge des sowjetischen Geheimdienstes des KGB geraten.
Das ist die 100 heute Abend. Am Mikro Paulus Müller. Hi!
Die Radio Wissen.
So ein durchgeknallter Diktator, ne, der braucht ein paar Accessoires, um glaubwürdig als durchgeknallter Diktator durchgehen zu können. Gut wäre zum Beispiel eine Fantasieuniform. Ein Alleinstellungsmerkmal braucht er auch noch, ne? So einen besonderen Bart, eine Mütze, eine besondere Frisur. Sowas ist immer gut. Und einen Doppelgänger. Gilt übrigens nicht nur für Diktatoren, auch für durchgeknallte Diktatoren-Söhne. Saddam Husseins Sohn Uday Saddam Hussein soll auch einen Doppelgänger gehabt haben. Latif Yahya. Dessen unglaubliche Geschichte ging um die Welt. Erst die Rekrutierung durch den Diktatorensohn persönlich, dann das Leben in Saus und Braus, aber auch in ständiger Angst und dann die Flucht mit Hilfe der CIA. Stefan Beuting hat sich die Geschichte genauer angeschaut und das haben vorher verblüffend wenige getan.
I know Uday since secondary school and I didn't like from the secondary school.
Latif Yahya trägt eine tiefe Narbe im Gesicht. Sie beginnt knapp unterhalb des Haaransatzes und zieht sich über die Stirn gerade runter, quer durch seine rechte Braue, hinunter zu diesen unbeweglichen, traurigen Augen.
He was a horrible guy. Behavior, everything.
28. Juli 2007. Latif Yahya ist zu Gast bei Ryan Confidential, beim irischen Talkmaster Gary Ryan, einem der damals beliebtesten Radiomoderatoren des Landes.
You are probably one of the most unusual guests that we've ever had. In the first flush of the Saddam Hussein regime, you were his son's body double. Can you take us back to when you were first given that job?
Ob er uns mit zurücknehmen könne, zu dem Zeitpunkt, an dem er, Latif, sein Leben aufgegeben und der Doppelgänger eines brutalen, unberechenbaren und verrückten Despotensohns werden sollte. Latif schaut nach oben, holt tief Luft. Ja. Das könne er. Latif Yahyas Geschichte ist eine von Angst und Macht, von Luxus und Qual. Sie klingt wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht und nach einem fiesen Albtraum.
Ja, das war einige Monate nach dem ersten Golfkrieg.
Karl Wendel, österreichischer Journalist, Kriegsreporter und Nahostexperte.
Ein Fotograf von mir, ein Ägypter, saß in einem Kaffeehaus in Wien und hat am Nebentisch einem Gespräch gelauscht. Da hat der Latif Yahya erzählt, dass er eben der Doppelgänger von Uday Saddam Hussein gewesen sei. Und der Fotograf hat mit ihm angesprochen und gesagt, du, das könnte eine tolle Geschichte sein, wenn sie stimmt.
Karl Wendel ist sofort begeistert. Mit Latif verabredet er ein Buch. Der Titel? Ich war Saddams Sohn. Als Doppelgänger im Dienst des irakischen Diktators Hussein.
Hat man halt diese Zufälle, die dann in der Endkonsequenz, wenn man dranbleibt, eine große Sache werden. Also vieles im Leben ist Zufall, das war ein positiver.
Die erste kleine Auflage erscheint 1993 in Österreich. Ganz nett, aber richtig positiv wird der Zufall erst 10 Jahre später, nach dem zweiten Golfkrieg, nach dem Sturz Saddams, als sich der deutsche Goldmann Verlag entschließt, das Buch noch einmal groß herauszubringen. NZZ, FAZ, Fokus, NTV, alle wollen sie die Geschichte vom Doppelgänger.
Damals hat mir der Latifa hier erzählt, es gibt hunderte Autos, Ferraris, Maseratis und weiß der Teufel was noch alles in der Garage von Saddam Hussein, und nach dem Sturz des Regimes hat man das alles gesehen. Also ist alles Punkt für Punkt so bestätigt worden, dass mir nachher klar wurde, das ist richtig, was der Mann erzählt hat.
Ich habe es wirklich mit Spannung gelesen. Ich habe jetzt nochmal drin rumgeblättert, es nochmal so quer gelesen.
Björn Blaschke, ARD-Nahost-Korrespondent, Irak-Kenner. Das Buch hat er sich 2004 in Amman gekauft.
Und dachte, es ist schon sehr viel drin, was so das angebliche Familienleben der Familie Saddam Hussein darstellt. Viel mit irgendwie Prostituierten und Brutalität, so im Alltag Leute niederprügeln. Wenig politisch eigentlich, sondern vielmehr eher so auf diesen Wahnsinn ausgerichtet, nämlich sich irgendwie zu verlustieren, auf andere Leute Kosten.
Latif Yahia bekommt auch eine Einladung in die Talkshow Boulevard Bio. Alfred Biolek, Gary Ryan, das sind für ihn perfekte Plätze. Dort kann er seine Lebensgeschichte so erzählen, wie er sie erzählen will, weitgehend ungestört von kritischen Nachfragen. Er kann erzählen, wie er zum Doppelgänger eines psychopathischen Diktatorensöhnchens wurde. Und diese Geschichte, die beginnt so. 1987, Irak-Iran-Krieg. Latif Yahia ist da 21 Jahre alt, Offizier der irakischen Armee, eingesetzt an der Front. Da erhält er einen besonderen Befehl. Er soll innerhalb von 72 Stunden in den Palast des irakischen Diktators kommen. Er soll Oday Saddam Hussein treffen, Saddam Husseins Sohn.
Oday, come out. How are you, my friend? Shaking hand. How are you doing? I say, I'm okay. And I say, really, I was terrified. And he said, no, no worry. You know, I just called you to come in here for to say hello. And I have a couple of questions for you.
Oday habe eine Frage an ihn.
And he say, what do you think to be Saddam's son?
Ob er Saddams Sohn werden wolle. Antwort, alle, also jeder Iraker sei doch im übertragenen Sinne Saddams Sohn. Aber das meint er nicht.
He said to me, no, I want you to be my fidei.
Fidei is the Islamic word for body double.
Yes, Arabic word. It's more body double. It's a bullet catcher, actually.
Bullet catcher.
Yeah.
Naja, er wollte ja nicht zu Beginn, weil er stammt aus wohlhabendem Haus. Es waren geordnete Familienverhältnisse. Er hat natürlich gewusst, wenn er sich da auf das jetzt einlässt, dann ist seine eigene Personalität weg. Also er ist nicht mehr Latif Yahia, er ist Oday, er ist nicht mehr der normale Soldat und der Student, der er damals war, sondern er ist Mitglied des Clans, für ihn war klar, so erzählte es er mir, dass er da für immer und ewig mehr oder weniger ein Fide ist.
Oday mag Autos und er mag Orgien und sadistische Foltermethoden. Oday Saddam Hussein ist der ältere der beiden Söhne, der 1996 knapp ein Attentat überlebt. Danach Schlaganfall, Gehirnschädigung, Verletzungen an Rumpf und linkem Bein. Oday ist nicht fit, weder körperlich noch psychisch. Als der Irakkrieg vorbei ist und amerikanische GIs seine Räume durchsuchen, finden sie unter den Foltergeräten auch eine eiserne Jungfrau. Oday gilt als unberechenbar, als Psychopath. Und Latif, der soll sein Doppelgänger sein. Mit allem drum und dran. Weil Oday einen Überbiss hat, sollen Latifs Zähne schönheitschirurgisch verunstaltet werden. Weil Oday gerne Orgien mag, muss Latif mit. Und weil Oday quält, foltert, mordet, soll Latif das auch machen. So lange, bis ihm 1991 endlich die Flucht gelingt. Angeblich mit Hilfe der CIA, raus aus dem Irak ins sichere Europa. So erzählt er es in Interviews und so steht es in seinen Büchern.
Also er hat so viele Details erzählt, vor allem so perverse Details aus dem verrückten Leben von Oday, die kann man so gar nicht erfinden. Also im Endeffekt war das James Bond hoch 4, was der da erzählt hat.
Unglaublich, fantastisch, exzentrisch. Und Stoff sicherlich gut für ein Buch, aber wie geschaffen für den Film.
Dir bleiben noch 5 Minuten, um es dir zu überlegen, bevor man deine Familie, sämtliche Verwandten ins Gefängnis von Abu Ghraib bringt.
Hast du dich entschieden?
Der Film heißt The Devil's Double, der Doppelgänger des Teufels. 2011 kommt er in die Kinos, Budget $20 Millionen.
Latif ist der Beste, den wir finden konnten.
Weißt du, wer das ist?
Natürlich.
Nein, nein, nein. Es ist nicht Saddam. Mein Vater kann nicht überall sein. Ich möchte, dass du für mich arbeitest.
Für dich arbeiten?
Arbeite als mein Doppelgänger. Siehst du es nicht? Wir könnten Zwillingsbrüder sein.
Du bittest mich darum, dass ich mich selbst auslösche.
Bei den Dreharbeiten des Films auf Malta ist der echte Latif auch am Set und beobachtet genau, was da passiert. Ebenfalls am Set der britische Journalist Ed Caesar, der sich ebenfalls für die Geschichte interessiert. Er spricht mit Latif und gewinnt den Eindruck, dass hier nicht nur ein Diktatorensohn verdoppelt wurde, sondern irgendwie auch die Realität. Ed Caesar schreibt für die Magazine der New York Times und der Sunday Times, für British GQ und den New Yorker. Mit seinen Reportagen hat er Preise gewonnen. Für die Stücke reist er viel. Kongo, Kosovo, Iran. Und um die Geschichte über Latif zu erzählen, eben auch ans Filmset nach Malta. Im Gepäck Rechercheergebnisse aus London. Unter anderem von einem irakischen Expert namens Haitham Ashmaya. Ashmaya ist 1998 mit Hilfe der britischen Regierung aus dem Irak geflohen. Sicherheit für ihn gegen Informationen über den innersten Bereich um Oday Hussein, zu dem er bis dahin gehörte. Ashmaya bestätigt, dass Latif und Oday sich ähnlich sind. Er bestätigt auch, dass sich die beiden getroffen haben. Latif habe denselben Anzug getragen, dieselben Ringe, um Mädels aufzureißen. Doch die Vorstellung, Odays Doppelgänger zu sein, die kommt seiner Meinung nach allein von Latif. Latif erzählt in seiner Geschichte, er sei von Oday ins Gefängnis geworfen worden, um ihn zu brechen, um ihn davon zu überzeugen, dass er dessen Doppelgänger werden muss. Ashmaya sagt, das mit dem Gefängnis stimmt, aber aus einem ganz anderen Grund. Als Strafe dafür, weil Latif versucht habe, Oday zu kopieren.
Das war von Anfang an das Problem. Stimmt das, was der Mann erzählt, oder hat er das extrem gut erfunden? Also ich finde, er hat es nicht erfunden.
Und Latif tut auch alles, um die Zweifel an seiner Geschichte zu zerstreuen. Im Netz finde ich Latif Yahias Homepage, inklusive eigenem Channel. Der Untertitel The Real World. In einem Clip heißt es No one knows the secret. Niemand kennt das Geheimnis. Das klingt spannend, aber was genau meint er damit? Oben auf Latif Yahias Homepage ein Banner mit einem Rat. Er gibt dort einen Advice to Journalists.
Wenn du es nicht mit deinen eigenen Ohren gehört oder mit deinen eigenen Augen gesehen hast, dann spinne hier bitte nicht herum mit deinem kleinen Verstand. Und hör auf, es mit deinem großen Mund weiter zu verbreiten.
Meint Latif damit die Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit? Daran, ob die Doppelgängergeschichte stimmt? Dann wäre es ja das Beste, wir könnten die ausräumen. Wir könnten persönlich sprechen. Ich schicke ihm 4 Anfragen. Antworten bekomme ich nicht. Auch dann nicht, als ich Karl Wendel darum bitte, in meinem Namen zu fragen. Fehlanzeige. Nach unserem Interview höre ich dann auch von Wendel nichts mehr. Wenn eine Geschichte so gut ist wie die von Latif, dann kann es passieren, dass niemand so ganz genau nachfragt, ob das alles wirklich stimmt. Andererseits, wenn eine Geschichte so verrückt klingt wie die von Latif, dann muss einer nachfragen. Ed Caesar tut das. Zum Beispiel den Teil mit dem plastischen Chirurgen. Der habe ihm Grübchen verpasst und einen starken Überbiss, seine Zähne verunstaltet, damit er Oday ähnlicher sehe. Caesar findet den damals leitenden Arzt der Klinik. Der sagt, Quatsch, gab's nicht. Caesar kontaktiert 2 weitere Saddam-Vertraute. Beide sagen, das Ganze sei Unsinn. Oday habe niemals ein Body-Double gehabt. Latif sagt, er sei mit Hilfe des CIA aus dem Irak nach Europa geflohen. Doch Bob Baer, Ein ehemaliger CIA-Verbindungsoffizier im Irak, der weiß davon nichts. Weder von der Flucht mit der CIA, noch von dem Gerücht, dass O'Day überhaupt einen Doppelgänger beschäftigt hätte. Und was Latifs lange Narbe im Gesicht angeht, die angeblich von einem Anschlag stammt, Ed Caesar trifft seine Ex-Frau und die sagt, das war eine Tasse, die sie ihm vor den Kopf gedonnert hätte. Notwehr wegen häuslicher Gewalt. Latif Yahia kann gegenüber Ed Caesar die Zweifel nicht entkräften. Und mit uns will er auch nicht darüber sprechen. Muss er auch nicht. Die Geschichte funktioniert ja trotzdem. Die Filmemacher jedenfalls sagen, diese Details, die seien nicht so erheblich für die Story. Ist ja kein Dokumentarfilm. Unter den Artikeln über Latif Yahia ist auch einer der Zeitautoren Heike Faller. Die Journalistin trifft Latif Yahia im Jahr 2003 und schreibt ein sehr bewegendes Porträt über ihn. Ob ihr damals etwas aufgefallen sei, frage ich sie. Nein, sie hielt ihn für glaubwürdig. Ed Caesar, der das alles recherchiert hat, der will mir grundsätzlich helfen. Ich dürfte gerne aus seinem Artikel zitieren. Was er aber nicht möchte, ist darüber mit mir reden. Er sei gerade froh, dass Latif ihn in Ruhe lasse. Ja, der Rat auf der Homepage an Journalisten, der sei wohl an ihn gerichtet. Und Latif sei ein zwanghafter Charakter und seiner Meinung nach ein Hochstapler. Vielleicht wäre das ja alles nicht so wild, wenn nicht überall stünde, based on a true story.
True story. Das ist eben das Einzige, was daran Quatsch ist. Ne? Aber die Geschichten hat es halt gegeben, nur dass er sie sozusagen auf sich projiziert hat. Und ich glaube, dass diese Geschichten, die er darin erzählt, die sind auf jeden Fall nicht an den Haaren herbeigezogen. Sowas hat es gegeben.
Ganz egal, ob die Geschichte nun stimmt oder nicht. Spannend daran ist doch, warum kaum einer nachfragt und der Doppelgänger in den allermeisten Fällen einfach erzählen darf. Jonathan Levy ist israelischer Theatermacher. Er hat ein Stück auf die Bühne gebracht über den Irak, über Saddam Hussein und in seiner Vorstellung sitzt der Diktator die letzten Stunden seiner Herrschaft eingepfercht in einem Bunker. Und mit ihm dort drin drei seiner Doppelgänger. Diese Doppelgängergeschichten, die hält Levy für wichtig. Sie seien Teil der Irak-Mystifizierung, die der Westen jahrzehntelang selbst betrieben hat.
Because Saddam here is more a myth than actual treatment of a political situation. It's like trying to take the everyday news and read them mythologically and not really as a political analysis.
Ein Doppelgänger soll ja die Realität verdoppeln. Das heißt auch, so eine Doppelgängergeschichte muss wohl mit ein paar Ungereimtheiten fertig werden. Und sollte irgendwann einmal alles zusammenbrechen, weil nichts von den behaupteten Dingen mehr zu halten ist, für den Moment hat Karl Wendel immer noch einen Twist auf Lager. Eine Fassung, mit der alles wieder ins Lot kommen würde. Der Trick? Einfach alles umdrehen.
Und der letzte Beweis, also der ganz, ganz flüssige Beweis, den wird es nie geben. Man muss ihn glauben oder auch nicht. Vielleicht ist er, Latif Yahia, sogar der wirkliche O'Day und die Amerikaner haben den Falschen umgebracht. Ich weiß es nicht.
O'Days Bullet Catcher. Stefan Beuting war das mit der Geschichte von Latif Yahia, der behauptet, das Double von O'Day Saddam Hussein gewesen zu sein. Günter Wallraff ist ja der deutsche Prototyp des Undercover-Journalisten. Ne? Er wurde zu Ali, um die Situation der Gastarbeiter im Deutschland der 80er Jahre zu beschreiben. Er wurde zu Hans Esser, um verdeckt bei der Bild-Zeitung zu recherchieren. Die verdeckte Recherche ist mittlerweile sowas wie sein Markenzeichen und hat Wallraff selbst sehr, sehr bekannt gemacht. Er wird gerne zu Veranstaltungen eingeladen, hat Preise bekommen, ist ein berühmter Journalist. Der Journalist, den wir jetzt kennenlernen, wird nie berühmt werden. Jedenfalls nicht unter seinem echten Namen, obwohl seine Arbeit durchaus das Potenzial dazu hat. Er wird nicht berühmt werden, weil ihm Gefahr droht. Thomas Kuban, Name natürlich geändert, hat jahrelang ein Doppelleben als Neonazi geführt, hat verdeckt in der rechten Szene recherchiert und heimlich dort gefilmt. Das hat die Neonazis wütend gemacht. So wütend, dass sie ihn noch immer suchen. Angelika Fey hat Thomas Kuban für uns getroffen.
Ich weiß nicht, wie Thomas Kuban wirklich heißt, wo er wohnt und wie alt er ist. Ich habe keine Telefonnummer von ihm, nur eine E-Mail-Adresse. Thomas Kuban hat jahrelang undercover in der Neonazi-Szene recherchiert und Filmaufnahmen von verbotenen rechtsradikalen Konzerten gedreht. Die Bilder hat er an viele Fernsehsendungen verkauft. Das Ganze ist schon eine Weile her, aber noch immer fürchtet er, dass sich die Nazis an ihm rächen werden, wenn sie herauskriegen, wer er wirklich ist. Seine E-Mail-Adresse habe ich über Umwege bekommen. Am Anfang unseres Mail-Kontakts will Kuban, dass ich ihm beweise, dass ich wirklich ich bin und kein Neonazi, der ihn aus dem Versteck locken will. Er ist vorsichtig. Schließlich treffen wir uns in einem Büro irgendwo in Deutschland, am Wochenende, abends, wenn es menschenleer ist. Als er den Raum betritt, bleibt Kuban zunächst neben dem Stuhl stehen, bereit, sofort wieder kehrt zu machen. Er setzt sich erst hin, als ich seinen Sicherheitsvorkehrungen zustimme. Welche das sind, das darf ich nicht sagen.
Sie sagen einfach, wie ich sitzen soll und so, ja?
Ja, wir machen das so. Ja.
So richtig begonnen hat alles am 4. Oktober 2003. An diesem Abend will er zum ersten Mal als Neonazi verkleidet auf ein großes Rechtsrockkonzert und mit versteckter Kamera filmen. Schon seit ein paar Jahren verfolgt er die Szene, vor allem in Internetforen. Aber heute Abend will er rein in die Halle.
Das ist eigentlich die blanke Angst, die man da hat. Also man weiß ja gar nicht so genau, was da alles passiert. Also es war ja auch ein richtig großes Konzert, 800 Personen, dann im Ausland, in Frankreich.
Die Info, wo und wann das Konzert stattfindet, haben die Organisatoren im Geheimen weitergegeben. Von Kamerad zu Kamerad. Auch Kuban hat so von dem Konzert erfahren und von den deutschen Bands, die dort spielen. Für das Konzert tarnt er sich als Rechtsradikaler. Kuban glaubt, wenn er als Journalist anfragen würde, dann bekäme er entweder eine Absage oder ihm würde nur eine geschönte Version gezeigt. Ein Konzert, auf dem alles sauber ist. Damit er nicht auffällt, hat er sein Aussehen völlig verändert. Er trägt Bomberjacke und Springerstiefel, die Haare hat er sich zur Glatze abrasiert. Durch das Knopfloch vom Lonsdale Poloshirt lugt eine Kameralinse. Das Aufnahmegerät hängt am Gürtel. Die Bomberjacke verdeckt es. Er parkt das Auto, geht in Richtung Konzerthalle. Das Mikro ist empfindlich, deshalb ist jedes Rascheln der Kleidung zu hören. Am Eingang werden die Konzertbesucher abgetastet. Die Security sucht nach Waffen, denn Neonazis prügeln sich öfters untereinander und versuchen auch mal ein Messer reinzuschmuggeln. Deshalb hat Kuban Angst, dass sie bei der Kontrolle seine Kamera finden.
Also ich denke mal, ich wäre zusammengetreten und zusammengeschlagen worden. Und ob das dann im Krankenhaus endet oder ob man dann vielleicht sogar auch dauerhaft ein Krüppel ist oder ob man tot ist, dann, also das wäre dann quasi dem Zufall überlassen gewesen. Weil ich sage mal so, viel mehr als 10 Nazis können gleichzeitig vermutlich nicht auf einen einschlagen, weil mehr Platz ist es dann nicht um einen rum bei so einem Konzert.
An diesem Abend gelingt es ihm, sich vor der Halle an eine Gruppe Neonazis dran zu hängen. Das sind Bekannte der Security, deshalb werden sie nicht gefilzt. Mit dieser Gruppe kann er in einem Rutsch durchlaufen. Er ist drin.
Natürlich ist es zunächst mal dann der blanke Wahnsinn, da drin zu sein, auf einmal mittendrin zu stehen, zu sehen, wie die sich heil schreien, Hitlergruß zeigen. Natürlich bleibt die Angst, aber es ist natürlich auch so, dass man dann zunächst mal sehr konzentriert ist. Funktioniert die Technik? Wie kommt man an eine entsprechende Stelle, wo die Perspektive gut ist?
Kuban will im Bild und Ton festhalten, dass das verbotene Netzwerk Blood and Honor weiter aktiv ist und sich deutsche Mitglieder bei Konzerten wie diesem treffen. Später filmt er auch auf Konzerten in Deutschland, wie Neonazis Straftaten begehen. Zum Beispiel den Hitlergruß zeigen und Sieg Heil schreien. Die Rechten grölen auch verbotene Songtexte. Da ist zum Beispiel das Hackerlied. Bei fast jedem Konzert werde das gesungen, sagt Kuban. Jeder Neonazi kenne es auswendig. Blut muss fließen, knüppelhageldick und wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik. Menschenverachtende Liedtexte sind das. Verurteilt wird aber kaum jemand deswegen. Auch die Konzerte finden meist unbehelligt statt. Das sei zu Beginn seiner Recherchen so gewesen und auch über die Jahre habe sich daran nichts geändert, sagt Kuban. Polizei und Verfassungsschutz würden zu wenig dagegen tun. Darauf will Kuban aufmerksam machen. Seine Motive sind aber nicht nur selbstlos. Er will mit seinen Recherchen als Journalist groß rauskommen. Mit Bildern, die sonst keiner hat. Das Thema Neonazis scheint ihm dafür groß genug. Und der Start läuft auch richtig gut. Als er das Konzert nach 2 Stunden verlässt, wartet ein Team von Spiegel TV auf ihn. Schon am nächsten Abend soll der Beitrag im Fernsehen laufen. Mit den Aufnahmen müssen sie so schnell wie möglich in die Redaktion nach Hamburg.
Ich habe in der Nacht gar nicht geschlafen, weil der Flughafen, der gebucht war, war noch eine Ecke entfernt. Und das heißt, da waren wir dann am frühen Morgen dort und dann ist man eben nach Hamburg geflogen. Und dann gab es dort ein hervorragendes Frühstück, wie das bei Spiegel TV üblich ist. Ich wusste das ja damals nicht, also es war sensationell, also Riesenbuffet und so. Das war dann schon eine Riesenfreude, da war dann auch klar, jetzt hat man es irgendwie geschafft. Ja.
Es gibt Augenblicke, in denen der deutsche Rechtsstaat ziemlich alt aussieht.
Ja, das ist schon, das war bis zum Schluss der Recherchen so immer natürlich noch mal ein Erlebnis, wenn man dann die Bilder, die man gedreht hat, im Fernsehen sieht und dann halt es auch noch mal durchlebt, ein Stück weit, wie das war. Klar, das ist dann schon ein sehr zufriedenstellendes Gefühl.
Für dieses zufriedenstellende Gefühl opfert Kuban einiges. Da ist zunächst mal sein Äußeres. Er muss ja jetzt aussehen wie ein Neonazi.
Also am Anfang ist es ganz skurril. Man schrickt teilweise, wenn man sich selber in der Spiegelung sieht. Also wenn man auf eine Tür zuläuft, also selbst dann ohne Nazi-Kleidung, aber wenn man auf einmal mit der Bomberjacke auf eine Glastür zuläuft, sieht sich dann selbst mit Glatze in dieser Bomberjacke, da schrickt man fast schon ein bisschen.
Eingeweiht in seine Recherchen unter Neonazis ist nur die nahe Familie. Seine Eltern, seine Geschwister. Einen, wie er das nennt, klassischen Freundeskreis hat er nicht gepflegt. Das sei zu riskant gewesen und er hätte dafür auch gar keine Zeit gehabt.
Wenn man es dann so massiv betreibt, wie ich es in der Hochphase gemacht habe, ist man ohnehin ständig beschäftigt. Man feilt an neuen technischen Lösungen, man arbeitet an neuen Pseudonymen, an Komplettlegenden, also wo man einfach einen Beruf hat, wo man einen Wohnort hat und so weiter. Und das kostet einfach sehr viel Zeit, plus dann die eigentlichen Kontakte auch mit der Nazi-Szene selbst. Ich bin ja da jeden Abend gesessen und habe da eben per Mail die entsprechenden Kontakte gepflegt. Insofern hat sich einfach das Privatleben auf ein Minimum reduziert, so würde ich es mal sagen.
Wie lange war das, wo Sie das sagen würden, Privatleben auf ein Minimum reduziert?
5 bis 7 Jahre.
Okay, und das ja auch in der Phase, wo irgendwie andere Leute eine Familie gründen und Kinder kriegen. Hat Ihnen das nicht gefehlt? Also hatten Sie zum Beispiel eine Partnerin in der Zeit?
Also über meinen privaten Bereich möchte ich grundsätzlich gar nicht reden, aber in der Tat ist es natürlich mit Problemen verbunden, das ist gar keine Frage. Und ich glaube auch noch, selbst jetzt, dass ich das noch gar nicht so überreißen kann. Ich glaube, das sind vielleicht eher Sachen, wenn man dann mal, weiß nicht, auf die 60 zugeht oder so, wo man vielleicht sich auch sagt, das hat sich damals nicht gelohnt, das war ein zu hoher Preis oder so. Also manchmal gibt es schon so Situationen, wo ich das denke, aber ja, es ist jetzt so.
5 bis 7 Jahre quasi ohne eigenes Privatleben. Dafür mehr als 40 Internetpseudonyme mit Hobbys, Familien, Berufen. Mit diesen erfundenen Personen baut Thomas Kuban Beziehungen zu Neonazis auf. Oft gibt er sich dafür als Frau aus. Flirtet mit Männern.
Irgendwie ein Musiker aus Mannheim hat mich mal gefragt, irgendwie welche Körbchengröße ich habe. Dann habe ich geschrieben 75D und dann sprudeln die Konzerthinweise.
Im echten Leben geht Kuban keine Freundschaften mit Neonazis ein. Das wäre viel zu gefährlich gewesen, sagt er. Nur einmal, da hat er sich beinahe auf eine ziemlich enge Verbindung eingelassen. Mit einer Frau. Im Internet nennt sie sich Celtic Fricka. Sie ist in der rechten Szene sehr engagiert, hat die aktive Frauenfront gegründet. Und sie hat viele Insider-Informationen über die Band Race War. An dieser Band ist Kuban schon lange dran. Ja, und mit der Zeit wird die Beziehung zu Celtic Fricka immer intensiver.
Ich habe auch halbe Nächte mit ihr durchgechattet, also mit einem Pseudonym war das dann irgendwann so weit. Ich denke, wenn ich sie mit ihren Kindern damals in ihrem damaligen Wohnort naheliegenden Stuttgarter Zoo eingeladen hätte, dass ich wahrscheinlich die Chance gehabt hätte, hier eine Beziehung zu bauen, habe das aber damals nicht gemacht. Ich habe kurz darüber nachgedacht, aber da wird es eigentlich auch ethisch grenzwertig.
Denn Celtic Fricka hat Kinder. Wenn er in deren Leben zunächst einen Platz eingenommen hätte und dann auf einmal wieder verschwunden wäre, das hätte für die Kinder schlimm sein können. Außerdem hätte er noch viel mehr Zeit investieren müssen und er hätte eine bis ins Detail ausgearbeitete Hintergrundgeschichte benötigt. Deshalb habe er sich nicht drauf eingelassen. Ich finde es extrem, dass er überhaupt bereit gewesen wäre, eine körperliche Beziehung mit einer Frau einzugehen, deren Weltanschauung er zutiefst ablehnt. Kuban sagt, die berufliche Neugier habe ihn angetrieben. Deshalb hätte er überlegt, so weit zu gehen.
Man denkt ja in Geschichten, eben in journalistischen Geschichten. Und man stellt sich jetzt vor, man wäre mit so jemand ein Jahr zusammen. Schon allein dieses Jahr ist ja ein Buch, ein Film, ich weiß nicht. Also das wäre auch Wahnsinn, was man da inhaltlich erfahren hätte. Ja? Da hätte man wirklich ganz tief in die Strukturen reinschauen können. Und es wäre natürlich, ja, eben dann auch von der Erzählform her, es wäre eine gigantische Geschichte gewesen.
Die aktive Frauenfront löst sich schließlich auf und Celtic Fricka zieht weg.
Inzwischen hat sie übrigens ein Gasthaus, die Celtic Fricka, und da war ich zwischenzeitlich auch mal drin. Also das hat mich dann schon interessiert.
Ja, und Sie dann da zu sehen, wie war das? War das für Sie völlig cool oder fanden Sie das dann irgendwie doch unheimlich?
Nee, also unheimlich auf keinen Fall. Also ja, ich fand es halt eine skurrile Situation, als ich da bei ihr so am Tresen saß und sie mich dann bedient hat und logischerweise nicht wusste, wen sie vor sich hatte.
Es ist das einzige Mal, dass er sowas macht. Aber natürlich gibt er sich auch da nicht zu erkennen. Generell habe ich den Eindruck, Kuban ist deshalb nie aufgeflogen, weil er nicht impulsiv handelt und Gefühle vermeiden kann. Für ihn geht es um Taktik.
Von der Rahmenbedingung her ist es auf jeden Fall ein Strategiespiel. Also ich sage mal, das ist wahrscheinlich ein ähnlicher Anreiz auch, wie es wahrscheinlich ein Geheimdienstkreis ist. Man geht mit seinem Köfferchen ins Hotel, da ist die Technik drin, dann geht man mit dem Ding los und wenn das dann funktioniert, dann ist das eine coole Sache, mal ganz salopp formuliert.
Mehr als 15 Jahre lang sammelt Kuban Informationen über Rechtsradikale. Mehr als 90 Mal dreht er mit versteckter Kamera auf geheimen Konzerten und in Läden, die voll sind mit verbotenen CDs und Fanartikeln. Einige Redaktionen kaufen ihm das Material ab, auch ARD-Magazine wie Panorama zum Beispiel. Aber es sind nicht genug. Das Geld, das er für die Bilder bekommt, deckt bei weitem nicht seine Ausgaben. Er habe nichts daran verdient, sagt Kuban, sondern draufgelegt, etwa um die Reisen zu den Konzerten zu bezahlen. 2007 beschließt er aufzuhören.
Ich habe da wirklich lange mit mir gerungen, aber irgendwann hat man dann halt die Entscheidung, stand sie und musste auch stehen. Kann nicht unbegrenzt Kredite aufnehmen, ja, da sind ja Grenzen gesetzt.
Jahrelang hatte er Albträume. Die hören jetzt ganz plötzlich auf. Aber einen anständigen Abschluss sollen seine Recherchen noch haben. Er dreht zusammen mit einem Regisseur den Dokumentarfilm »Blut muss fließen« undercover unter Nazis. Für den Film ist er zum ersten Mal selbst vor der Kamera zu sehen. Er nimmt die Zuschauer mit an ehemalige Konzertorte, besucht die Bundespressekonferenz und spricht mit Menschen, die sich gegen rechts engagieren. Allerdings verkleidet, als ulkige Figur, eine Art Heino, der hellblonde Perücke trägt, blonden Bart, schwarze Sonnenbrille und senfgelbes Sakko.
Mag skurril wirken, aber ich muss sagen, den Hauptzweck hat es erfüllt. Ich bin überhaupt nicht erkennbar mit dieser Verkleidung und das war ja der Sinn der Sache.
Die Dreharbeiten zum Film dauern länger als gedacht. Dann veröffentlicht Kuban noch ein Buch, gibt Interviews. 2013 ist endgültig Schluss.
Also ich habe wirklich den Schnitt gemacht und musste jetzt auch im Vorgriff auf das heutige Gespräch tatsächlich nochmal nachdenken, wie war das eigentlich, weil ich glaube, ich habe ein paar Sachen doch auch erfolgreich verdrängt und bin da eigentlich auch ganz froh drüber, weil ich habe jahrelang Nazi-Musik gehört, um diese Musik auswendig zu kennen, um da mitsingen zu können, sodass ich nicht auffalle bei Konzerten. Und ich habe mir inzwischen auch tatsächlich mal zwei Konzerte wieder privat so gegönnt mit richtig schöner Musik und unproblematischen Inhalten.
So ganz vorbei wird sein Leben als Undercover-Journalist wohl nie sein. Die Neonazis scheinen immer noch nach ihm zu suchen. Erst vor einem Jahr hat eine rechtsradikale Gruppe gemeldet, wir haben Thomas Kuban enttarnt. Es war ein Fehlalarm, trotzdem zeigt das. Er wird vermutlich nie sagen können, das war ich. Ich habe diese Bilder gedreht.
Wenn ich das heutige Wissen zum Beginn meiner Recherche gehabt hätte, dann hätte ich es nicht gemacht. Also einfach, weil ich den Medienmarkt falsch eingeschätzt habe. Aber aus der damaligen Situation heraus, dass einem Recherche Spaß macht, dass man zu professionellen Redaktionen Kontakt bekommen möchte, da ja auch eine berufliche Zukunft sich erträumt und natürlich auch die Thematik als solche. Ich meine, sie war ja spannend, sie war sinnvoll, ganz ohne Frage. Da würde ich das wieder so machen, ja. Aber im Rückblick nicht. Aber das ist ja halt im Leben so, hinterher weiß man immer mehr als vorher.
Angelika Fey hat sich für die 100 mit dem Journalisten Thomas Kuban getroffen, der jahrelang als Neonazi getarnt in der rechten Szene recherchiert hat. bei so einer Produktion von dieser Sendung, von der 100, da sitzt man ja immer mal wieder zusammen und erzählt, weil die Geschichten einfach dazu anregen. So war das auch vor ungefähr einem Jahr. Da hat Veronika von Borries für uns ein Stück gemacht, zusammen mit Alex Stojanov, der Radiowissentechniker. Es ging um Veronikas Großvater und seine Zeit im Krieg. Alex hat dann auch die Geschichte seines Opas erzählt, der 1953 unter merkwürdigen Umständen ums Leben kam. Kurz bevor er gegen eine Sowjetspionin aussagen sollte. Gegen die Frau, die damals die Rote Olga genannt wurde, Olga Larissa Robinet. Veronika von Borries war sofort fasziniert und wollte mehr wissen. Sie stürzte sich in diese Geschichte, wälzte Gerichtsakten, sprach mit Zeitzeugen. Heraus kam eine echte Spionagestory, eine echte Kriegs- und Nachkriegsgeschichte, eine Geschichte über Menschen mit Doppelleben. Wir lernen jetzt Olga Robinet kennen und Alex Großvater Nikolai Solonar oder eben auch Nikolaus Fischer.
Okay. So viel wie ich weiß, war er Doppelagent. Also er muss wohl für die Russen sowohl als auch für die Deutschen. Also das ist schade, dass Mama nicht mehr lebt. Also das sind Aussagen von meiner Mama. Papa war Doppelagent.
Wir sitzen in einem sehr sauberen Wohnzimmer am Rand von Wuppertal. Es regnet, es gibt Kekse und Ingrid Stuckmann erzählt von ihrem Vater.
Ich habe ein paar Erinnerungen an ihn. So ein paar. Ein paar kleine. Ich weiß, es hat mir Spaß gemacht, als kleines Mädchen, wenn ich meine ältere Schwester gesagt habe, Papa, die Nelly hat mich geschlagen und er hat so gemacht, als wenn er mit ihr geschimpft hat, dass ich mich wahnsinnig gefreut habe. Da kann ich mich dran erinnern. Ja. Oder er saß in so einer, da in Hindbergen, in so einer Scheune und ich weiß, er saß da und hat Schuhe repariert. Und hat mir nicht zugehört, dann bin ich, glaube ich, mit dem Hammer oder sowas und habe ihm dann als kleines Mädchen am Kopf gehauen. Ne?
Ingrid Stuckmann, Mitte 60, Musikerin. Ihren Vater hat sie verloren, da war sie 3 Jahre alt. Sein Foto hängt bei ihr im Wohnzimmer an der Wand. Ein gut aussehender Mann in seinen besten Jahren. Mit strengem Blick und schmaler Krawatte. Nikolai Solonar. Oder auch Nikolaus Fischer. Aber so hieß er erst später, am Ende dieser Geschichte.
Ich habe davon erfahren, dass mir meine Mutter, den genauen Zeitpunkt weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich dächte, es wäre nach der Wende gewesen, mir eines Tages diese Kopien aus dieser Westzeitschrift, ich dächte, es wäre Bild, weiß nicht genau, hat sie mir hingelegt, kommentarlos. Und da habe ich das durchgelesen und habe gefragt und sie hat so gut wie nicht geantwortet.
Klaus-Peter Robinet, Rentner. Wir sitzen in seinem Esszimmer und reden über seine Mutter, Olga oder Larissa, je nachdem. Es gibt Tee und kandierte Früchte und Kekse und Obst. Auf dem Tisch steht ein Samovar, an den Wänden Bücherregale, Kunstbände, russische Literatur. Im Original, natürlich. Draußen vor dem Fenster fahren die Leipziger Straßenbahnen, ab und zu auch ein Krankenwagen.
Ja, einige Dinge hat sie schon erzählt. Also ich habe vorhin noch mal nachgelesen und bin da über so eine Formulierung gestolpert, dass sie den Auftrag hatte, diesen Herrn Solonar für eine Zusammenarbeit mit dem KGB zu gewinnen. Die Geschichte wurde mir anders erzählt. Also mir wurde erzählt, dass der Herr Solonar in der Ukraine an irgendwelchen bestialischen Hinrichtungen oder wie auch immer beteiligt gewesen sein soll. Und natürlich, als die Rote Armee die Ukraine befreiten, vor ihr geflüchtet ist. Denn die hätten ihn natürlich sofort hingerichtet.
Dies ist der Versuch, eine wahre Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte von Menschen, die versucht haben, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen und die von dieser Vergangenheit eingeholt wurden. Eine Geschichte, über die viel geschwiegen wurde, weil Schweigen, nicht erinnern und vergessen, überleben bedeutete.
Manchmal habe ich sie ertappt, so in der Küche beim Kochen hat sie ihre ukrainischen Lieder gesungen. Mein Vater mochte das sehr, aber kapiert hat das nicht, was eigentlich in ihr vorgeht. Die hatte also, das habe ich dann auch im Nachruf so geschrieben, eigentlich ihr Leben lang hatte sie so eine Sehnsucht nach der Heimat.
Aus den Akten. Vernehmungsprotokoll von Olga Larissa Robinet, Januar 1953. Ich gebe zu, dass ich im Jahre 1952 und 1953 im Auftrage sowjetischer Dienststellen insgesamt dreimal in das Bundesgebiet geschickt wurde, um hier Adressen von früheren sowjetischen Staatsbürgern ausfindig zu machen. Mein spezieller Auftrag war alle dreimal, diese Adressen durch Nikolaus Fischer, wohnhaft in Hittbergen, Kreis Lüneburg, in Erfahrung zu bringen. Von Seiten der sowjetischen Dienststellen wusste ich, dass Fischer früher Solonar hieß und als sowjetischer Staatsbürger früher in der Ukraine wohnte. Die näheren Umstände, weshalb sich Solonar jetzt Fischer nennt und das russische Gebiet verlassen hat, ist mir erst durch Fischer persönlich bekannt geworden. Er sagte mir, dass er Offizier in der Sowjetarmee gewesen war und sich während der deutschen Besatzung in der Nähe von Odessa als Bürgermeister betätigt hatte. Aus diesem Grunde konnte er nicht mehr in seine Heimat zurück.
Mein Papa muss wohl ein toller Mann gewesen sein. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgegangen ist, ob er meine Mama geliebt hat. Ich hoffe mal, dass er sie geliebt hat. Er war ja um einiges auch älter als sie.
Ingrid Stuckmann weiß nicht mehr viel über ihren Vater. Sie war ja auch erst 3, als er starb. In Hittbergen, erzählt sie, hat er nicht nur Schuhe repariert. Er konnte auch mit Zahnarztbesteck umgehen. Hat er studiert? Was Medizinisches vielleicht? Nicht unwahrscheinlich, aber es könnte auch sein, dass er einfach ein sehr geschickter Mann mit einer schnellen Auffassungsgabe war. Ziemlich sicher ist, als er in Hittbergen landet und Ingrid geboren wird, da hat er schon eine Menge miterlebt. Nikolaus Fischer kommt 1914 als Nikolai Solonar in Dolgie Pristan zur Welt. Ein kleines Dorf nördlich von Odessa am Ostufer des Bug. Er lernt laufen, da tobt in der Ukraine der Erste Weltkrieg. Als Kind erlebt er den russischen Bürgerkrieg mit Millionen Toten. Dann die großen Säuberungen unter Stalin, hunderttausende Tote, Verschleppte, Verschwundene. Dazu Anfang der 30er der große Hunger, dem bis zu 7 Millionen Menschen zum Opfer fallen. Als Nikolai volljährig ist, muss er gelernt haben zu überleben. Den Mund zu halten, nicht aufzufallen, sich anzupassen und eine Chance, die sich bietet, beim Schopf zu ergreifen. Als die Deutschen seine Heimat 1941 das zweite Mal angreifen, da ist er 27. Er hat eine Frau und 2 Kinder. Nikolai ist Unterleutnant in der Roten Armee. Er muss an die Front. Und was dann passiert, das weiß niemand so genau.
Der Gerichtsreporter des Stern schreibt im Juli 1953, Nikolaus Fischer, der sich später Solonar nannte, lief als Unterleutnant eines sowjetischen Artillerieregimentes 1942 bei Zhytomyr zu den Deutschen über. Als völlig abgerissener Hiwi flüchtete er auf einem Floß aus alten Benzinfässern im letzten Augenblick vor den Panzerspitzen der Russen bei Lauenburg über die Elbe.
Wenn das so stimmt, dann muss Nikolai Solonars Einheit zu den vielen Verbänden der Roten Armee gehört haben, die von den Deutschen abgeschnitten wurden und die hinter der Front weitergekämpft haben. Die eigentliche Ostfront verlief 1942 schon längst hunderte Kilometer weiter östlich. Wurde seine Einheit gefangen genommen? Hat er sich alleine abgesetzt? Ich weiß es nicht. Sicher ist, er lässt sich auf eine Zusammenarbeit mit den Deutschen ein. Über seine Motive kann man nur spekulieren. Vielleicht wollte er nur seine eigene Haut retten. Vielleicht seine Familie unterstützen. Als Hilfswilliger, also Hiwi, kam man an Lebensmittel, konnte Angehörige versorgen. Und dann ist da noch die Frage, was Nikolai Solonar als Hiwi für die Deutschen getan hat, zwischen 1942 und 1945. Es könnte alles sein, vom einfachen Grabenbuddler über den Frontsoldaten bis hin zum Hilfspolizisten, der sich an Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung beteiligt hat. Auf jeden Fall ist es etwas, wofür ihn der sowjetische Geheimdienst nach dem Krieg in Westdeutschland jagt. Nikolai selbst hat erzählt, dass er für die Deutschen in seinem Heimatort den Posten als Bürgermeister übernommen hat. Das kann er aber nur ein paar Monate lang gemacht haben, denn bis Ende 1943 wird Dolgie Pristan von Rumänien verwaltet und im Frühjahr 1944 nehmen die Sowjets den Ort schon ein. Es sind vielleicht die letzten Monate, die er mit seiner Frau und seinen Kindern verbringen kann. Er weiß, allein für den Job als Bürgermeister würde ihn die Rote Armee sofort hinrichten. Als die Front immer näher rückt, lässt er seine Familie zurück und flieht allein in Richtung Westen. Unterwegs lernt er eine neue Frau kennen. Noch 1944 kommt das erste Kind zur Welt, ein Mädchen, kurz darauf die zweite Tochter. Die Flucht ist lang und anstrengend. Für Hiwis gibt es kaum motorisierten Transport oder Platz in Eisenbahnwaggons. Nikolai muss mit seiner Familie durch ein kriegszerfetztes, ausgehungertes und ausgeplündertes Land, so wie Hunderttausende anderer Flüchtlinge auch. Aber sie schaffen es. Wie die Zeitungen schreiben, setzen sie mit einem Floß aus alten Benzinfässern über die Elbe, kurz bevor die Panzer der Sowjets das Ufer erreichen und dort stehen bleiben. Die Familie ist in Sicherheit, aber völlig erschöpft. Nikolais neue Frau wird krank, sie bekommt Tuberkulose und stirbt und Nikolai steht da. Als habe nichts in einem fremden Land, mit zwei kleinen Kindern und einer bösen Vergangenheit. Er hat jetzt zwei Sorgen. Er muss seine Kinder versorgen und er muss um jeden Preis verhindern, dass er an die Sowjetunion ausgeliefert wird. So wie das die Siegermächte vor dem Kriegsende eigentlich verabredet haben. Kriegsgefangene und Flüchtlinge aus der Sowjetunion werden ausgeliefert. Nikolai organisiert sich einen neuen Namen. Wie? Ich weiß es nicht. Aber 1945 sind viele Menschen in Deutschland unterwegs, die alles verloren haben. Keine Dokumente, keine Heimat und die irgendwie neue Papiere brauchen. Nikolai Solonar nennt sich jetzt Nikolaus Fischer. Er lernt wieder ein Mädchen kennen, Ingrid Stuckmanns Mutter.
In dieser Zeit war das ja quasi nicht normal, dass jetzt ein Mädchen ein Kind bekommt und ist nicht verheiratet. Hast du ja gesehen auf dem Hochzeitsbild. Wie alt war ich da? Anderthalb, zwei. Ne, das war ja schon eine Schande im Prinzip. Ja, und das war ja für meine Mama auch nicht, dass sie jetzt damit geprahlt hat.
Nikolaus Fischer heiratet also nochmal. Er schlägt sich als Schuster durch. Die Familie ist arm, aber in Sicherheit. Alles gut, erstmal. Dann steht im Januar 1952 plötzlich eine junge Frau bei ihm in der Wohnung. Charmant, gut aussehend, in einem langen roten Pelzmantel. Und Nikolaus weiß, nichts ist gut.
Aus den Akten der Staatsanwaltschaft. Zeugenaussage von Nikolaus Fischer. Als ich an diesem Tage nach Hause kam, erwartete mich eine Frau, die sich als Larissa Robinet aus Neuruppin vorstellte. Sie sagte mir, dass sie gekommen sei, um mir Grüße von meinen Eltern und Geschwistern aus der Heimat zu bestellen. Nachdem meine Frau für kurze Zeit das Zimmer verlassen hatte, sagte die Robinet noch, dass sie mir auch von meiner ersten Frau und den beiden Kindern Grüße ausrichten solle. Bei diesem Besuch verlangte sie weiter nichts von mir. Mir fiel besonders auf, dass sie sich mit mir auch einwandfrei Russisch unterhalten hat, trotzdem sie vorher versicherte, dass sie in Insterburg geboren sei. Ich freute mich natürlich über die Grüße und bot ihr Übernachtung bei mir an. Irgendwie erschien mir aber der Besuch der Robinet verdächtig.
Olga bleibt mit den Fischers in Kontakt. Sie schreiben Briefe hin und her, harmloses Zeug, was die Kinder so machen. Dann kommt Olga wenige Monate später wieder zu Besuch.
Sie brachte für meine Kinder Spielzeug mit und für mich ein Foto, auf dem meine Mutter und meine beiden Kinder aus erster Ehe waren. Ferner überreichte sie mir einen Brief meines Vaters. Einen zweiten Brief eines ehemaligen Kameraden von mir aus der Heimat übergab sie mir ebenfalls. Mir kamen sofort Zweifel bezüglich der Handschriften meines Vaters und Freundes. Besonders fiel dabei die fehlerfreie Fertigung der Briefe auf, die ich sonst von meinem Vater nicht gewohnt war. Auch mein Freund schrieb nie ein einwandfreies Russisch.
Es sind nur kleine Unstimmigkeiten, aber Nikolaus ist alarmiert. Er weiß, dass der sowjetische Geheimdienst schon seit längerem versucht, an ihn ranzukommen.
Zusatz. Bereits im Jahr 1951 erfuhr ich von meinem Kameraden Fritz Metke, dass er zufällig ein Gespräch mit anhörte, wonach geplant war, mich über die Zonengrenze zu verschleppen.
Jetzt, bei ihrem zweiten Besuch, sagt Olga auch, was sie von Nikolaus will. Er soll Listen aufstellen mit den Namen von Leuten wie ihm. Menschen, die aus der Sowjetunion geflohen und in Westdeutschland untergetaucht sind. Wenn er ihr helfe, könne er auch wieder Kontakt aufnehmen mit seinen Angehörigen in der Ukraine. Und sie setzt ihn unter Druck. Ob seine Frau eigentlich wisse, dass er noch eine Familie hat. In Olgas Aussage steht, Nikolaus habe nachgegeben. Als sie das dritte Mal kommt, um die Listen abzuholen, zeigt Nikolaus sie an und sie wird verhaftet.
Aus den Akten der Staatsanwaltschaft Lüneburg. Strafanzeige Hittbergen, Landkreis Lüneburg, ausgestellt am 9.01.1953. Tatzeit Januar 1952 bis Januar 1953. Strafbare Handlung, staatsgefährdender Nachrichtendienst und Verschleppung. Von Amts wegen wird angezeigt, dass die Beschuldigte versucht hat, Fischer zu veranlassen, Listen ehemaliger Sowjetbürger, die in der Bundesrepublik ihren Wohnsitz haben, aufzustellen. In der gleichen Zeit versuchte sie, Fischer durch List dazu zu verleiten, in die UdSSR zurückzukehren. Den Umständen nach musste sie annehmen, dass Fischer als ehemaliger Sowjetbürger und Offizier mit Gewalt- und Willkürmaßnahmen der Sowjets zu rechnen habe und seiner Freiheit beraubt würde.
Olga sitzt in Haft. Als die Presse davon erfährt, schießen die Vermutungen ins Kraut. Es gibt Fotos von ihr in ihrem roten Pelzmantel. Die Bild-Zeitung titelt im Januar 1953:
Die rote Olga hinter Schloss und Riegel. Russische Bäckersfrau leitet eigenen Spionagering.
Rote Olga, das klingt nach Russen und nach Kommunisten. Nach allem also, wovor man in der Bundesrepublik Angst hat. Bei der Staatsanwaltschaft gehen Briefe ein von angeblichen Zeugen, die Olga gesehen haben wollen, wie sie im Krieg Ostarbeiterinnen aufwiegelte oder sich im Westen mit Kommunisten getroffen hat. Alles völliger Blödsinn, Denunziantentum und Wichtigtuerei. Aber auch die Staatsanwaltschaft glaubt, dass sie an einer großen Sache dran ist. Sie kann es nur nicht beweisen. Olga hat in ihrer Vernehmung zugegeben, dass sie Nikolaus Fischer anwerben sollte, im Auftrag der Russen. Mehr nicht. Am Protokoll ihrer Aussage hängt ein Aktenvermerk der Staatsanwaltschaft.
Die sich sehr geschickt verhaltende Robinet hat in den bisherigen Vernehmungen zweifellos nur einen Teil dessen zugegeben, was ihr durch Gegenüberstellung mit Fischer nachzuweisen sein wird.
Wer ist diese Olga Larissa Robinet wirklich? Diese Agentin und Oberschullehrerin aus Brandenburg-Havel? Damals, 1953, ist sie 34 Jahre alt. Sie hat als Lehrerin einen guten Job, einen Mann, zwei kleine Kinder. Warum verdingt sich so jemand als Agentin des sowjetischen Geheimdienstes und riskiert, alles zu verlieren und im Gefängnis zu landen? Um das zu verstehen, müssen wir noch mal kurz zurück, in die Ukraine. Olga kommt 1918 in Dniepropetrovsk zur Welt, 4 Jahre nach Nikolai. Sie wächst in Uman auf, das liegt ziemlich in der Mitte der Ukraine. Olga studiert Chemie und Biologie, arbeitet als Lehrerin. 1940 bekommt sie ein Kind. Im Sommer des nächsten Jahres überfallen die Deutschen die Sowjetunion und die Ukraine wird zum Schlachtfeld. Schon wieder.
Auf sowjetrussischem Boden. Auf dem Boden, den der deutsche Soldat jetzt als das wahre Paradies kennenlernt.
Direkt hinter der Wehrmacht ziehen die Einsatzgruppen durch das Land. Wo sie hinkommen, treiben sie die jüdische Bevölkerung zusammen und erschießen sie. Am 16. September 1941 töten sie auf dem Flughafen von Uman 24.000 Menschen. Zu den Opfern des Holocaust kommen Millionen Kriegsgefangene, die die Nazis gezielt verhungern lassen. Und auch die Zivilbevölkerung hungert wieder. Allein in Charkow, im Osten der Ukraine, sterben im Winter 1941 14.000 Menschen an Hunger.
Also die Zeit zwischen 1940 bis 1945 liegt für mich total im Dunkeln. Was hat sie gemacht?
Sicher ist, Olga hat mit den Deutschen kollaboriert. Und zwar so sehr, dass sie dafür in der Sowjetunion Schwierigkeiten bekommen konnte. Als ihre Kinder in Deutschland Fragen stellen, zum Beispiel, warum kommst du aus der Ukraine, Mama? Erzählt sie ihnen, dass sie irgendwann auf dem Heimweg von einem Kommando der Deutschen gekidnappt wurde, auf einen LKW verladen und nach Deutschland gebracht, als Zwangsarbeiterin. Vom LKW herunter habe sie noch Passanten zugerufen, dass sich jemand um ihr Kind kümmern muss. Der Sohn wächst dann bei den Großeltern auf.
Vor allen Dingen, was mich immer so niemals hat zweifeln lassen in der Story war, mit welchen Einzelheiten sie da zum Beispiel diese Arbeit auf dem Gut der Van der Osten beschrieben hat. Wie sie da früh von der Gutsherrin ihre Schnitten geschmiert bekam und der Pole sie da verraten hat, weil sie den Sowjetsoldaten irgendwie heimlich ein Stück Brot zugeschoben hat. Das hat die alles so plastisch erzählt, dass ich das also vor mir gesehen habe und geglaubt habe. Und deshalb, ja, bin ich da eben irritiert, dass das wahrscheinlich alles gar nicht stimmte.
Ich glaube heute, es könnte teilweise stimmen. Ich habe mit der Familie von der Osten gesprochen. Auf ihrem Gut gab es tatsächlich Ostarbeiterinnen und es gab auch russische Kriegsgefangene, die dort arbeiteten. Was wahrscheinlich nicht stimmt, ist der Teil mit dem Kidnapping, obwohl solche Entführungen tatsächlich passiert sind. Ich glaube, dass Olga, bevor sie auf dem Gut war, etwas anderes gemacht hat. Sie hat davon selbst erzählt, in ihrem Verfahren in Westdeutschland. Da hat sie gesagt, dass sie im Krieg in der Ukraine für die Organisation TOT gearbeitet hat. Das war ein ziviler Baudienst, der für die Wehrmacht zum Beispiel Straßen anlegte. Auf den Baustellen starben tausende Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge an Hunger und Erschöpfung. Die Nazis sprachen von Vernichtung durch Arbeit. Hat Olga sich an dem Verbrechen beteiligt? Hat sie ihren Kindern nichts davon erzählt, weil es einfach zu schrecklich war? Ich weiß es nicht. Vor Gericht sagt sie später, sie habe als Dolmetscherin gearbeitet. Ihr Deutsch ist schon damals sehr gut. Wurde sie zu der Arbeit gezwungen? Vielleicht. Andererseits hätte sie auch gute Gründe gehabt, freiwillig gegen die Sowjets zu arbeiten. Sie kommt aus einer Familie von ukrainischen Nationalisten. Von Menschen also, die davon träumten, dass die Ukraine ein eigener Staat wird und die dafür in der Sowjetunion verfolgt wurden. Und abgesehen davon, für die Deutschen zu arbeiten, bedeutete Geld zu verdienen. Und Olga hat ein Kind zu ernähren. Sicher ist, dass sie in den Augen der sowjetischen Justiz für ihre Kollaboration die Todesstrafe verdient hat und dass sie sich deshalb dem Rückzug der Deutschen anschließt, als sich der Krieg 1943 wendet. Ich vermute, dass sie im Frühjahr 1945 auf dem Gut der von der Ostens ist, als Ostarbeiterin. In den letzten Kriegstagen schlägt sie sich irgendwie bis nach Berlin durch. Weiter kommt sie nicht. Die Rote Armee marschiert ein. Olga ist allein, in einer zerbombten Stadt und unter Feinden. Ihre Familie und ihre Heimat sind unerreichbar. Ihrem Sohn erzählt sie später, dass sie damals sterben wollte. Eine freundliche Berliner Vermieterin nimmt sie unter ihre Fittiche, redet ihr gut zu und macht ihr wieder Mut. Wie Nikolaus auch, organisiert sich Olga neue Papiere. Und auch sie lernt jemanden kennen.
Aus dem selbstverfassten Lebenslauf von Josef Robinet, Bürgermeister in Neuruppin, Brandenburg. Am 5. September 1915 wurde ich als Sohn der Eheleute Peter Robinet und Elisabeth, geborene Krämer, in Quierschied an der Saar als 10. Kind geboren.
Josef Robinet kommt aus sehr einfachen Verhältnissen. Er lernt Bäcker und liebäugelt als junger Mann mit der kommunistischen Idee, wird aber nicht politisch aktiv, bis er als Wehrpflichtiger 1942 an der Ostfront in Kriegsgefangenschaft gerät.
Im Lager wurde ich für die politische Schule im Lager Krasnogorsk vorgeschlagen. Von Juni 1943 bis Dezember 1944, also insgesamt 17 Monate, war ich als Frontbevollmächtigter im Nationalkomitee an der Karelienfront tätig.
Kurz gesagt, Josef Robinet ist auch ein Überläufer, nur in die andere Richtung. Das Nationalkomitee Freies Deutschland ist ein Zusammenschluss deutscher Kriegsgefangener, Überläufer und Emigranten, die unter sowjetischer Führung versuchen, die deutschen Soldaten an der Front zum Aufgeben zu überreden. Für seine Arbeit im Nationalkomitee wird Josef Robinet von den Sowjets mit vielen Orden ausgezeichnet.
Am 11. Mai 1945 wurde ich von Moskau mit dem Flugzeug nach Berlin beordert. Auf meinen Wunsch hin trat ich in das Arbeitsverhältnis der Stadt Neuruppin ein.
Josef Robinet macht Karriere als Kulturfunktionär und kurz darauf als stellvertretender Bürgermeister. Und er heiratet Olga, also die Frau, die vor kurzem noch Olga war.
Am 24. November habe ich mich mit Fräulein Larissa Dübler, geboren am 10.04.1918 in Insterburg, verheiratet. Am 29. Juli 1946 wurde mir ein Sohn, Klaus Peter, geboren.
Für meine Mutter war es der Rettungsanker, irgendwie wieder Fuß zu fassen. Und heute würde ich sagen, es gab so eine Art Agreement zwischen den beiden, dass die jeder mit seiner Vorgeschichte zusammenleben wollten.
Neuer Name, neue Kinder, neuer Partner, neues Leben. Aber die Angst bleibt die alte.
Meine Mutter hat das geahnt, dass sie irgendwann mal entdeckt wird und hat in der Ruppin ihrer Nachbarin gesagt, wenn das geschieht, werden die mich abholen. Und das Einzige, was mir hilft, ist, dass mein Mann dass mein Vater davon so schnell wie möglich erfährt. Und genauso ist es passiert. Die haben also mit einer Militärstreife meine Mutter geholt. Die Nachbarin hat das mitbekommen. Meine Mutter ist nach Potsdam transportiert worden, dort ins Militärgefängnis, und war zum Abtransport in die Sowjetunion schon im Waggon. Also ich nehme mal an, wenn sie Glück gehabt hätte, wäre sie in einem Konzentrationslager gelandet. Wenn sie Pech hatte, hätten sie sofort umgebracht. Ne? Also sie war schon dort in diesem Waggon, und die Nachbarin war so clever, die hat es geschafft, meinen Vater zu benachrichtigen. Und die Russen waren schlau. Die wussten natürlich über den Einsatzort des Bürgermeisters. Ne? Wann ist er wo? Und an dem Tag war er ganz weit weg, sodass es dann eine Verzögerung gab. Aber er hat es also noch geschafft, hat alle seine Orden und Ehrenzeichen angelegt und ist sozusagen dort nach Potsdam gefahren und hat mit seinen Abzeichen geklimpert, hat gesagt, wie könnte das machen? Die Frau des Bürgermeisters, und er war ja in der Sowjetarmee zu Ende des Krieges, also hat gesagt, habt ihr euch vielleicht doch vertan. Und hat es geschafft, dass meine Mutter tatsächlich da befreit werden konnte.
Aber wie alles im Leben hat auch die Freiheit ihren Preis. Die Sowjets lassen Olga weiter Larissa sein. Sie lassen ihr auch ihre deutsche Staatsbürgerschaft. Aber damit das so bleibt und damit ihrer Familie nichts passiert, muss Olga als Spionin arbeiten. Der KGB schickt sie nach Westdeutschland zu Nikolaus Fischer, der sie anzeigen wird und wegen dem sie jetzt im Gefängnis auf ihren Prozess wartet. Die Staatsanwaltschaft hofft, dass sie Olga in dem Verfahren mehr nachweisen kann, als sie bis jetzt zugegeben hat. Sie setzt voll auf Nikolaus als Zeugen. Geplant ist eine Gegenüberstellung. Olga und Nikolaus, die zwei Überläufer aus der Ukraine. Es hat etwas von Showdown.
Benachrichtigung der Staatsanwaltschaft. 16. Juli 1953. An den Herrn Vorsitzenden des Strafsenates. Betreff: Strafsache gegen Olga Robinet wegen Vergehens nach § 100 StGB. Nach einer mir heute Morgen zugegangenen und inzwischen telefonisch durch die Staatsanwaltschaft in Kaiserslautern bestätigten Meldung ist der Zeuge Schuhmacher Nikolaus Fischer am 14. Juli 1953 bei einem Verkehrsunfall in Kaiserslautern tödlich verunglückt.
Als Olga das erste Mal bei Nikolaus auftaucht, da weiß er schon, die Russen sind hinter ihm her. Olgas Besuch zeigt ihm, sie geben nicht auf.
Erst wollten wir nach Amerika. Da hatte er schon, glaube ich, die Schiffspassage für uns. Und meine Oma hatte dann meine Mama angepflegt, bitte geh nicht und ne, bleib hier und. Und dann hat meine Mama wiederum meinen Vater überredet, nicht zu gehen. Und dann wollte mein Vater aber weg von der Grenze, da oben Lüneburg und alles. Und ist dann mit dem Simon nach Kaiserslautern gefahren, mit dem Motorrad, um sich da in Kaiserslautern, so wie er gesagt hat, Arbeit zu suchen, eine Wohnung für uns zu suchen und so weiter, um uns danach kommen zu lassen. Und auf dem Weg ist dann der Motorradunfall passiert.
Simon stellt sich bei Nikolaus als Simon Eidenmüller vor, 32 Jahre alt, geboren in Russland in der Nähe von Leningrad. Die Zeitungen schreiben später, Simon Eidenmüller heiße eigentlich Simon Krutschkow. Nach dem Unfall ist er nicht mehr aufzutreiben. Ob der KGB seine Finger im Spiel hatte, ich weiß es nicht. Wie genau der Unfall abgelaufen ist, kann man heute nicht sagen. Die Polizei hat damals keine Fotos gemacht. Das war damals bei normalen Verkehrsunfällen so. Und dieser Verkehrsunfall sieht erstmal normal aus. Simon ist mit seinem Motorrad an einer Kreuzung sehr schnell in eine enge Kurve gefahren. Nikolaus wird dabei aus dem Beiwagen geschleudert und landet direkt unter den Rädern eines LKW. Der Fahrer sagt später Reportern, das Motorrad sei direkt auf ihn zu. Nikolaus habe keine Chance gehabt. In seinen Taschen findet die Polizei später die Ladung zum Prozess in Celle am 22. Juli 1953. Das Verfahren dauert 11 Stunden. Am Ende sprechen die Richter Olga frei. Dass sie einen Spionagering geleitet hat, lässt sich nicht beweisen. Dass sie versucht hat, Nikolaus Fischer zur Spionage zu überreden, ist eben nur ein Versuch. Und außerdem argumentiert ihre Anwältin erfolgreich, dass sie ja als enttarnte Spionin mit ihrer Vorgeschichte schlecht wieder in die DDR könnte, zu ihrer Familie. und das sei schon Strafe genug. Am Tag nach der Urteilsverkündung reist Olga zurück, in die DDR. Einen Tag später feiert Klaus-Peter Robinet seinen 7. Geburtstag. Und von Spionage ist fortan keine Rede mehr. So als sei der Fall jetzt einfach erledigt.
Meine Mama, wie gesagt, sie war ein ganz einfaches Bauernmädchen. Sie war ja sehr, sehr jung und stand mit einmal mit 3 Kindern da. Mit mir, mit Nelly und Stella. Und ja, und dann haben sie ihr die Kinder, denn irgendwann, da waren wir hier schon, in Wuppertal, als sie auf Wohnungssuche war, gesagt, die Kinder sollten erstmal in Kur. Und das wären ja nicht ihre Kinder. Die waren ja laut Papier nicht ihre Kinder. Und dann haben sie ins Kinderheim gebracht und sind dann adoptiert worden.
Ingrid Stuckmanns Mutter heiratet wieder. Einen Bekannten aus Kindertagen, der aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt ist. Über Nikolaus wird kaum noch gesprochen. Die Robinets ziehen ein paar Jahre später nach Berlin. Josef und Olga machen Karriere. Josef steigt zu einem Führungskader der SED auf. Seine Frau bekommt eine Stelle als Chefredakteurin bei einer Zeitschrift für den Fremdsprachenunterricht. Sie leitet die Russisch-Sektion. Und sie beginnt als Übersetzerin zu arbeiten, Literatur, vom Russischen ins Deutsche. Michail Bulgakov, Isaac Babel. Wer russische Literatur mag, der hat wahrscheinlich ein paar Übersetzungen von Larissa Robinet im Regal stehen. Manche werden heute noch verlegt. Von Berlin aus versucht Olga auch, einen Teil ihrer Vergangenheit wieder ans Licht zu holen. Sie sucht ihre Eltern und ihren ersten Sohn und findet sie tatsächlich. Den Sohn kann sie in die DDR holen und sie kann ihre Eltern besuchen, sie unterstützen. Sie ist erfolgreich, sie arbeitet, sie kann reisen, sie hat Familie, Verehrer sogar. Aber ist sie glücklich?
Naja, das kann man mit einem Satz beantworten. Als ich nach Moskau abreiste zum Studium, nahm ich meine Mutter beiseite, guckte mir tief in die Augen und sagte, du wirst dich dort in die russischen Frauen total verlieben. Wehe, du bringst mir eine Russin mit nach Deutschland. Die wird hier nie glücklich. Und so war das, denke ich, bei ihr. Sie hat schon ihr Leben gelebt, aber glücklich war sie nicht. So richtig vom Inneren her glücklich war sie nur dort.
Veronika von Borries hat uns die Geschichte von Olga Robinet und Nikolai Solonar erzählt.
D-Radio Wissen 100.
Das gefälschte Ich, eine 100 zu Doppelgängern war das. Danke an Stefan Beuting, der uns den vermeintlichen Bulletcatcher Uday Saddam Husseins vorgestellt hat. Danke an Angelika Fey, die Thomas Kuban getroffen hat, der allein unter Nazis recherchiert hat. Danke an Veronika von Borries, die uns die Geschichte von Olga Robinet und Nikolai Solonar, a.k.a. Nikolaus Fischer, erzählt hat. Vielen Dank auch an Julia Roche online. Und an Max Burbach in der Technik. Vielen Dank an Wolfgang Schiller, Redakteur der Sendung. Die 100 gibt es natürlich auch zum Mitnehmen. Ne? Eine ordentliche Portion Storytelling direkt auf dem Endgerät serviert. Bestellen könnt ihr das bei iTunes und Co. Infos auf dradiowissen.de. Lob und Kritik, eure Geschichten an mail@dradiowissen.de. Schönes Wochenende. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
D-Radio Wissen 100.
I think I read a few articles about that, and then later on I read some articles that he had no doubles.
Jonathan Levy, der Theatermacher, der hat in der Vorbereitung auf sein Stück versucht herauszufinden, ob Saddam Hussein wirklich diese Doppelgänger gehabt hat. Er hat Belege dafür gefunden, er hat Artikel gefunden, die dagegen sprechen. Mir ging es so ähnlich, als ich versucht habe herauszufinden, ob Latif Yahia tatsächlich der Doppelgänger von Uday Saddam Hussein gewesen ist. Und an diesem Moment, an dem das wirklich auch ein Stück weit unbefriedigend wird, wirklich nicht richtig rausfinden zu können, ob das jetzt wahr oder falsch ist, gibt es da diesen Notausgang. It's a myth. Alles ein großer Mythos rund um diesen Irak, rund um die Doppelgänger.
Ich bin 2013 auf die Arbeit von Thomas Kuban aufmerksam geworden. Da ist bei mir in Marburg an der Uni dieser Dokumentarfilm gezeigt worden. Blut muss fließen, undercover unter Nazis. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie krass ich diese Filmaufnahmen fand von diesen Nazi-Konzerten. Sowas hatte ich vorher noch nie gesehen. Und ich habe die ganze Zeit nur gehofft, dass die den bloß nicht erwischen und er da wieder heil rauskommt aus diesem Konzert. Und am allerkrassesten fand ich, dass da auch Aufnahmen von einem Konzert waren. Das hat nur ein paar Kilometer von Marburg entfernt stattgefunden, in dem Ort Kierdorf heißt der. Und ich fand es total schockierend, dass also echt nur ein paar Kilometer von dem Ort, wo ich gewohnt habe, auch solche Neonazi-Konzerte stattgefunden haben.
Ja, also bei dieser Recherche sind ja extrem viele Fragen offen geblieben am Ende. Eine interessante Geschichte, die mir Klaus-Peter Robinet noch erzählt hat, war, da war er schon 12, also das wird so Mitte der 50er gewesen sein, Mitte, Ende der 50er. Da haben seine Eltern ihn und seine Schwester für ein halbes Jahr in ein Kinderheim gegeben, in Kleinmachnow. Und haben ihnen gesagt, irgendwie, wir müssen irgendwie auf Lehrgänge und das geht aus irgendwelchen Gründen, geht das nicht anders. Und viele Jahre später haben die beiden dann ihre Eltern gefragt, so sagt mal, warum habt ihr uns eigentlich so ein halbes Jahr lang im Kinderheim gelassen? Woraufhin die Eltern wie aus einem Mund gesagt haben, red doch nicht so einen Quatsch, ihr wart nie im Kinderheim. Und ich meine, wenn man 12 ist, dann erinnert man sich schon an sowas. Und er sagt dann so, ja, aber ich bin doch da zur Schule gegangen, ich habe doch da noch ein Halbjahreszeugnis von. Und ist aufgestanden und wollte nach seinem Halbjahreszeugnis gucken von diesem Kinderheim. Und das Halbjahreszeugnis war nicht mehr da. Schon gruselig, oder?
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.